Meteorologisch hat ja der Sommer angefangen seit gestern. Auf den eigentlichen Sommeranfang warten wir noch einen kleinen Moment. Aber die Urlaubssaison geht jetzt ja so langsam schon richtig los. Manche sind im Urlaub, andere wollen in den Urlaub, andere waren schon im Urlaub. Das ist ja bei uns in der Gemeinde so ein bisschen spannend. Man kann das mit der Urlaubsphase gar nicht mehr so richtig fassen, weil gefühlt von Ende März bis Ende Oktober immer irgendjemand im Urlaub ist. Kann man das gar nicht mehr so genau fassen, wann sind eigentlich die Leute weg? Von daher habe ich aber gedacht, wenn wir uns mit dem Thema Urlaub beschäftigen, dann machen wir das, wenn der eigentliche Urlaub so kommt, also wenn der Sommer so in vollem Gange ist. Das Wetter spielt noch nicht ganz mit, aber vielleicht in den nächsten Wochen, wenn wir uns mit dieser besonderen Urlaubsgeschichte beschäftigen, dieser Urlaubsgeschichte aus der Bibel, die alles enthält, was ein guter Urlaub braucht. Eine Kreuzfahrt, Whale-Watching, fremde Kulturen und ein nettes kleines Ferienhäuschen. All das werden wir in den nächsten Wochen uns anschauen, indem wir durch dieses kurze Buch Jona in der Bibel gehen und da einem Mann begegnen, der seine Ausbildung auslebt, gar nicht unbedingt Urlaub machen will, aber der auf dieser Reise lieber alleine baden geht und dann dabei baden gehen wird. Ein Prophet, der gar nicht so viel in die ferne Zukunft spricht, wie wir das sonst bei Propheten im Alten Testament manchmal erleben, die irgendwo was sagen, was ganz am Ende der Zeit passieren wird, wo wir aber noch gar nicht wissen, hat sich das schon erfüllt, wird sich das noch erfüllen. Bei Jona ist es irgendwie ganz anders. Der eine Botschaft für seine Leute aus seinem Leben herausspricht. Und ich glaube, das ist eine der Lektionen, die wir aus diesem Buch lernen können, dass unser Leben manchmal lauter spricht als die Worte, die wir sagen. Diese Jona-Geschichte, eine Urlaubsgeschichte, die ja wahrscheinlich den meisten von uns schon seit Kindertagen bekannt ist, die Geschichte mit dem Fisch, die wird ja gerne schon im Kindergottesdienst Jungschar und sonst wo erzählt, sodass man die irgendwie vor Augen hat. Aber eben, es ist nicht nur die Geschichte von einem, der mal im Fisch gelegen hat, sondern auch eine Geschichte, die mit dir ganz viel zu tun hat, unabhängig davon, ob du schon im Urlaub warst, ob du noch in den Urlaub fährst, ob du dieses Jahr überhaupt in Urlaub fahren wirst. Sie hat mit uns allen etwas zu tun. Wir haben den ersten Teil dieser Urlaubsepisode schon angehört und davon ausgehend begleiten wir Jona auf dieser ersten Urlaubsetappe und das Ganze unter dem Thema: Wer ohne Gott baden geht, geht baden. Wenn man dieses Buch anschaut, dann merkt man, es fängt ja ganz unvermittelt an. Anders als andere Prophetenbücher, die dann anfangen im Jahr des Königs sowieso an dem und dem Ort. Nein, bei Jona geht das viel plötzlicher los. Völlig unvermittelt auf einmal heißt es, geschah das Wort des Herrn an Jona. Immerhin wird noch genannt, wer dieser Jona ist, der Name seines Vaters. Und damit können wir ihn ein bisschen verbinden, denn dieser Sohn des Amittais, Jona, taucht noch einmal in der Bibel auf, im zweiten Buch Könige, wo er dem König etwas rät. Das Ganze tritt dann auch ein und es passiert so. Und damit hat Jona sich als Prophet bestätigt. Denn ein Prophet, der was sagt und es trifft nicht ein, der ist kein wirklicher Prophet. Der ist einfach nur ein Schwätzer. Aber bei Jona ist das anders. Seine Vorhersage trifft ein, er ist ein vertrauenswürdiger Mann Gottes. Und er lebt in einer Zeit, anders als unsere Zeit heute, die total ruhig ist, ganz entspannt. Es waren nicht die dauerhaften Kriegszüge, die sonst ganz typisch waren. Jedes Jahr sind die Assyrer gekommen und haben irgendwie ein Stück von Israel erobert oder vorher auch die Aramäer, später dann ja die Babylonier. Aber in dieser Zeit herrschte Ruhe, weil Assyrien, die damalige Weltmacht, intern Probleme hatte, sich nur um sich selbst gekümmert hat. Und deswegen hatten die keine Zeit, Israel und die angrenzenden Länder zu überfallen. Die Assyrer hatten interne Probleme, aber trotzdem waren sie nicht die besten Freunde Israels. Ganz im Gegenteil, es war eine Art Erzfeind und genau zu diesem Nachbarn soll Jona jetzt reisen. Eine Reise, die nicht so besonders verlockend für Jona sein kann. Geh nach Ninive. Das ist der Auftrag, den Gott an Jona hat. Ninive, die Hauptstadt Assyriens, eine der damals größten bekannten Städte auf der Welt. Die Hauptstadt Assyriens, heute würden wir sie im Norden vom Irak finden, in einer Stadt, die wir vielleicht besser kennen aus den Medien, Mossul. Und ein Teil von Ninive finden wir heute noch in dieser irakischen Stadt. Jona macht sich auf den Weg oder soll sich auf den Weg machen, eine Reise von ungefähr 800 Kilometern. das ist schon eine ordentliche Strecke, ohne Flugzeug, ohne Auto, zu Fuß, wenn man ungefähr 30 Kilometer läuft, was schon ein strammes Lauftempo für so einen Tag gewesen wäre, das wäre ein Monatsunterfangen gewesen für ihn. Also der hätte eine ganze Menge Urlaub nehmen müssen. Aber man kann ja sagen, es lohnt sich doch. Ninive, ein schöner Städtetrip. Wenn ihr mal Ninive googelt, es gibt so ein paar Rekonstruktionen, wie die Stadt ausgesehen haben könnte, da war schon was zu finden. Also schöne Mauern, Gestaltung, architektonisch, wertvoll für die damalige Zeit. Aber für Ninive war für Jona alles andere als ein Traumziel, dahin zu reisen. Wie gesagt, die Assyrer waren nicht unbedingt die Freunde von Israel. Jona konnte da so locker hinkommen. Schengen-Raum gab es damals auch wenn es nicht so hieß. Er hätte da einfach hinlaufen können. Aber diese Botschaft, die er an Ninive predigen soll, das ist jetzt nicht die Botschaft, mit der man sich bei jemand anderem unbedingt Freunde macht. Predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen, sagt Gott. Die Assyrer waren keine Kinder von Traurigkeit. Die waren bekannt dafür, dass sie brutal vorgegangen sind. Wenn die eingefallen sind ins Land, dann hat es richtig gekracht. Die haben keine Rücksicht genommen auf Frauen, auf Kinder. Die wollten einfach nur plündern und das mit absolut roher Gewalt. Und nach Gott hatten die sowieso noch überhaupt nie gefragt. Das war ihnen ganz egal. Man kann sich also vorstellen, wie es Jona gegangen ist, als er diesen Auftrag von Gott bekommt. Es wäre vielleicht so ähnlich, wie wenn du jetzt nach Hause gehst und auf deinem Tisch liegt ein Zettel: Liebe Grüße Gott, ich habe einen Auftrag für dich, geh nach Mekka oder geh nach Nordkorea und verkündige da mal mein Evangelium. Traumziel, würde ich sagen. Aber so abwegig, wie es klingt, warum soll Jona gerade dorthin gehen zu Menschen, die nach Gott nicht fragen, die sich überhaupt nicht für Gott interessieren? Es ist Teil von Gottes Plan. Gott hat alle Menschen im Blick. Er ist auf der Suche nach allen Menschen. Er geht ihnen nach. Er will, dass alle Menschen Frieden mit ihm erleben können. Und das ist nicht der Urzustand des Menschen. Seit dem Sündenfall, diesem Tag, als Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben, herrscht ja Feindschaft und eben kein Friede. Egal, ob wir das ausleben oder nicht, da, wo Gott nicht die Nummer eins in meinem Leben ist, wo er nicht bestimmen kann, wo ich mich auf den Thron gesetzt habe, da bin ich mein eigener Gott. Und damit zeige ich schon, dass ich in Feindschaft von Gott lebe, dass ich nicht sein Freund bin. Und deswegen braucht jeder Mensch Rettung, ganz egal, ob wir aus dem Hintertaunus kommen oder ob ich Assyrer bin. Wir brauchen alle diese Rettung und deswegen meldet sich Gott auch immer wieder bei uns. In unterschiedlichsten Momenten, in unterschiedlichsten Arten, aber er klopft immer wieder an unsere Lebenstür und fragt nach: Hey, wie sieht's denn aus? Kennst du mich eigentlich noch? Weißt du, wer ich bin? Jona soll jetzt zu den Assyrern gehen, ihnen sagen: Kehrt um, sonst bringe ich Gericht. Wir lesen dann ja später noch davon, wie er das verkünden soll. Aber eigentlich ist ja die Frage: Warum steht dieses Buch in der Bibel? Warum steht ein Buch in der Bibel, in Gottes Wort, an seine Leute, das Alte Testament ja zuerst an Israel gerichtet, wo aber überhaupt nicht zu Israel gesprochen wird? Wo ein Israelit zu einem anderen Land geht, was noch Feinde von Israel sind, was soll dieses Buch eigentlich in der Bibel? Doch es hat einen Sinn und es hat auch eine Botschaft für die Israeliten. Denn das, was hier als Lektion im Leben von Jona passiert, was Jona selbst erlebt, wie er sein Leben und seine Beziehung zu Gott lebt, das ist eine Lektion auch für die Israeliten. Wahrscheinlich hätten sie sich ja gewünscht, dass die Assyrer so richtig einen auf den Deckel bekommen von Gott, dass er mal so richtig eingreift und zeigt, wer er ist. Die waren eigentlich auch egal. Wer kümmert sich um die? Wenn die interne Probleme haben, lass sie sich zerfleischen, dann haben wir wenigstens Ruhe. Und Jona waren sie wahrscheinlich auch ganz egal. Er hatte wahrscheinlich das Denken, was viele Israeliten hatten: Wir sind doch Gottes auserwähltes Volk. Was kümmern uns die anderen? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Mit uns hat Gott was vor. Ohne dass das für die anderen Menschen irgendeine Bedeutung hat. Wir sind die Auserwählten, die anderen sind egal. Dabei haben sie eins übersehen, dass ja der Auftrag an ihren Stammvater Israel war: Deine Nachkommen, Abraham, durch dich sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden und nicht nur ihr. Alle sollen Segen erleben. Und Gott wünscht sich, dass er jedem Menschen eine Chance geben möchte, ihn kennenzulernen. Auch da, wo ich einem anderen Menschen keine Chance gebe, weil ich denke, bei dem ist eh Hopfen und Malz verloren und so Gedanken haben wir ja manchmal über Leute, da hat Gott den anderen immer noch nicht aufgegeben. Vielleicht kennst du auch solche Momente, wo du Menschen lieber aus dem Weg gehst, ihnen nicht begegnen möchtest oder auch denkst, das ist ein hoffnungsloser Fall, da läuft eh nichts mehr. Und die Frage ist, was denkt Gott über diese Person? Ist es dir egal, was mit den Menschen in deinem Umfeld passiert, in deiner Nachbarschaft, in deinem Dorf, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle? Ja, es ist unangenehm, sich manchmal damit auseinanderzusetzen mit den Menschen in unserem Umfeld. Es ist unangenehm, sich auch als Christ zu bekennen, auch wenn natürlich auf dem Dorf die meisten Leute wissen, wer ist in welches Lager einzuordnen, fromme oder nicht fromme und so weiter. Aber auf der Arbeit ist es so einfach, sich als Christ zu outen, zu sagen, ich bin mit Jesus unterwegs, für mich gelten bestimmte Maßstäbe, ich mache nicht bei allem mit. Ich will doch lieber meine Ruhe haben, das gar nicht vielleicht unbedingt zu sagen. Und so könnte Jona auch gedacht haben, ich will lieber meine Ruhe haben. Ninive, das ist nicht der Platz, wo ich hin will. Ich gehe lieber in Urlaub, ich gehe baden, Gott ist mir egal. Aber wer ohne Gott baden geht, der geht baden. Und das muss Jona auch erleben. Er macht Urlaub von Gott. Vor meinem inneren Auge sehe ich immer, wenn ich diesen Anfang vom Jona-Buch sehe, so eine Straßenkreuzung und auf der einen Seite ist das Schild Ninive und auf der anderen Seite ist das Schild Tarsis. Und ich glaube, das ist die interne Haltung, die Jona so vor seinem Auge gehabt hat. Er hat keine Lust nach Ninive, also sagt er sich, wenn ich schon nicht dahin gehe, dann gehe ich wenigstens an die möglichst weit entfernte Gegenrichtung. Möglichst weit weg von Gott. Ganz weit nach Westen. Tarsis liegt in Spanien, super Urlaubsgegend, am Mittelmeer sicherlich, aber da kommt Gott bestimmt nicht hinterher. Weiter weg vom eigentlichen Plan, von Gottes Auftrag, konnte Jona eigentlich kaum gehen. Und der Text betont das ja gleich zweimal in Vers 3. Jona machte sich auf den Weg, er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen, kam hinab nach Jaffo und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, um dem Herrn aus den Augen zu kommen. Also gleich zweimal dieser Plan, ich will weg von Gott, aus seinen Augen, aus dem Sinn. Ein schöner Urlaub in Spanien, Kreuzfahrt über das Mittelmeer. Und vielleicht schon vorher der Gedanke, in so einer Hafenstadt wie Jaffo, da ist so viel los, die ganzen Schiffe, die angekommen sind, die Händler, die ihr Zeug loswerden wollen. Wenn ich mich da so reinmogle, dann sieht das aus wie in diesen Wo ist Walter Bücher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Wimmelbücher. Ich verstecke mich da einfach und Gott findet mich mit meinem rot gestreiften Klamottchen bestimmt sowieso nicht, da bin ich weg. Dann schnell aufs Schiff und dann bin ich ihm entwischt. Der sucht dann wahrscheinlich immer noch weiter, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Ich gehe Gott aus dem Sinn, ich denke auch gar nicht mehr an ihn. Und dann vergisst er mich auch. Wie sieht es bei dir aus, wenn du daran denkst, welche Reise Gott mit dir vorhat? Welche Ziele, welchen Auftrag Gott dir gegeben hat? Vielleicht weißt du bei einer Entscheidung, in einer ganz bestimmten Situation, im Gespräch mit einem Menschen ganz genau, was eigentlich dran ist. Was Gott jetzt von dir fordert, was du tun sollst, wo du ihn bekennen sollst, wo du mit jemand anderem sprechen sollst, wo du mit jemand anderem dich versöhnen sollst. Aber ich habe 1000 gute Gründe und Ausreden, warum ich das nicht mache. Vielleicht, weil mein eigener Stolz mir im Weg steht. Also ganz ehrlich, ich doch nicht. Ich muss mir doch von niemandem was sagen lassen. Wieso sollte ich denn irgendwo den ersten Schritt machen? Jemand anderes könnte doch. Vielleicht auch die Bequemlichkeit. Ich bleibe lieber auf dem Sofa sitzen, ist auch ganz angenehm. Und ich glaube, wir alle stehen in dieser Gefahr, immer mal wieder für kurze Zeiten oder auch für längere Phasen Urlaub von Gott zu machen. Ihn aus dem Blick verloren, so aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass diese Ich-mache-Urlaub-von-Gott-Mentalität in den letzten Jahren noch ganz besonders zugenommen hat. die Älteren unter uns erinnern sich ja, dass es eine Zeit gab, wo wir mal nicht Gottesdienst feiern durften. Wo es ganz angenehm war, dass man plötzlich zu Hause im Schlafanzug mit so einem schönen Kaffee in der Hand auf dem Sofa sitzen konnte und einfach mal sich Gottesdienste anschauen konnte, die da übertragen worden sind. Und Fernsehgucken ist so angenehm, wenn der Prediger mir nicht passt, zack, ausgestellt. Nächste Gemeinde, der macht süße Worte, den gucke ich mir wieder an. Und ich sitze einfach auf dem Sofa und ich liege da. Was für eine Qual, als plötzlich dieser Lockdown aufgehoben worden ist und wir wieder Gottesdienst feiern durften. Wir wieder zusammengekommen sind. Und ich habe das Gefühl, dass das so einen Mentalitätswechsel bei uns Menschen gemacht hat, dass wir da auf einmal aus dieser Routine ausgebrochen sind, die wir haben. Und so dieses Gefühl, ich kann ja auch mal auf die Gemeinschaft verzichten. Wieso muss ich denn eigentlich da hinkommen in den Gottesdienst, wenn ich zu Hause doch auch alles habe? Die anderen nerven eh nur, die wollen irgendwas von mir, die gucken mich schief an. Ich hatte eh schon immer Probleme mit denen, also gehe ich lieber gar nicht hin. Und so fängt der Urlaub von Gott Schritt für Schritt für Schritt an. Du ziehst dich zurück, liegst auf deinem Sofa ganz bequem, findest genügend Argumente, warum es dann schwierig ist, zurückzukommen. Ich bin ja dankbar, dass wir es geschafft haben, wieder hier zusammenzukommen, dass wir gar nicht unbedingt so in diesem Livestream-Status hängen geblieben sind. Und ich weiß, dass Gemeinde die Gefahr hat, Menschen zu überfordern. Es gibt ja immer genügend zu tun, genügend Aufgaben, die gemacht werden müssen, Dinge, die geplant werden müssen, vorbereitet werden müssen. Ich kenne keine Gemeinde, die nicht auf der Suche nach Mitarbeitern ist, ganz egal, wie groß oder klein sie ist. Und dann ist natürlich der Gedanke, ich ziehe mich zurück, lass die anderen mal machen. Wenn die das unbedingt wollen, dann sollen sie doch. Urlaub von Gott. Vielleicht ist aber sogar gar nicht jetzt das dein Urlaubsproblem oder dein Urlaub von Gott, sondern vielleicht ist es eher immer nur mal so ein punktuelles Ding. Ich merke das bei mir an Tagen, die nicht den normalen Rhythmus haben, also nicht an den Arbeitstagen, fällt es mir ganz schwer, den normalen Rhythmus mit Gott, die Beziehung mit Gott zu pflegen im Urlaub. Im normalen Arbeitsalltag habe ich meine festen Zeiten, läuft das ja, ist das genau durchgeplant. Aber wenn auf einmal der normale Rhythmus fehlt, ist dann noch Zeit für Gott in dem Raum? Bibel lesen, beten. Aber wären nicht vielleicht gerade die Zeiten, wo ich aus dem normalen Rhythmus ausgebrochen bin, Zeiten, wo ich Gott ganz besonders begegnen kann, weil eben nicht alles so im normalen Trott weiterläuft? Vielleicht ist es auch manchmal unser Wissen, was uns Urlaub von Gott machen lässt, das Wissen, dass es mit Gott auch mal unbequem sein könnte, dass er nicht immer Ponyhof in meinem Leben gestaltet, dass es herausfordernd wird für meine Bequemlichkeit, weil es mich eben doch mal herausfordert, weil Gott was von mir möchte, was außerhalb der Komfortzone ist. Jona macht Urlaub von Gott, er reist mit dem Schiff ab. Er bezahlt Fährgeld, aber er hätte nicht gedacht, dass das, was er da bezahlt, wahrscheinlich viel zu wenig ist, weil es eine sehr teure Reise für ihn wird. Denn Gott geht Jona hinterher. Jona hätte das ja wissen müssen, dass Gott ihn nicht aus den Augen verliert, selbst im Gewühle des Hafens. Als ausgebildeter Prophet kannte er sicherlich auch die Lieder der damaligen Zeit, die Psalmen. Und die Verse, die wir am Anfang schon gehört haben, waren ihm sicherlich auch nicht ganz unvertraut. Dieser Psalm 139, wo es ja durch und durch darum geht, in eigenen Worten mal zusammengefasst, ganz egal, wo ich hingehe, ganz egal, was ich mache, Gott, du weißt, wo ich bin. Du kennst mich durch und durch, du siehst mich. Und dann ist ja sogar diese Aussage da drin, selbst wenn ich ans äußerste Meer fahren würde, du bist immer noch da. Und genau das erfährt Jona jetzt auf eindrückliche Weise. Gott, der den Menschen hinterhergeht und sie sucht. Jona sind die Menschen ganz egal. Selbst als er jetzt auf dem Schiff ist und der Sturm losbricht und die ganze Seeleute anfangen, gegen die Fluten zu kämpfen, zu rudern, das Wasser aus dem Boot zu schöpfen und so weiter, ist es ihm egal. Der liegt im Schiff und schläft und schnarcht da vor sich hin. Aber Gott ist selbst dieser so egoistische Mensch nicht egal. Er sucht Jona. Er wünscht ihm nicht einen schönen Urlaub und sagt, mach du mal, in 3 Wochen sehen wir uns dann wieder, dann kriegst du den Auftrag nochmal auf neu. Nein, Gott handelt. Er redet zu Jona durch die Naturgewalten auch wenn Jona noch schläft. Und es ist fast schon ironisch an dieser Stelle, dass alle anderen anfangen zu beten. Zu ihren Götzen, Göttern, was auch immer sie für eine Religion haben, diese wild zusammengewürfelte Truppe auf dem Schiff, sie fangen an zu beten, weil sie sagen, wir haben keine Ahnung, was hier passiert, aber unsere Kräfte reichen nicht mehr. Wir brauchen übernatürliche Unterstützung. Und der, der es eigentlich am besten wissen müsste, der den kennt, der Himmel und Erde und auch die Naturgewalten in seiner Hand hat, der schläft und tut gar nichts. Die Heiden kommen hier in diesem Abschnitt deutlich besser weg als Jona. Und vielleicht sind wir manchmal auch wie Jona, dass wir die dringlichen Situationen verschlafen haben und dass wir von außen Menschen, die gar nicht in die Gemeinde kommen, brauchen, die uns anstoßen und uns nochmal darauf hinweisen, was ist eigentlich dein Auftrag als Christ? So wie hier der ungläubige Kapitän, der Jona aufrüttelt und so letztendlich auch zum Werkzeug Gottes wird. Gott rüttelt an Jona durch die Heiden. Und wie wird es Jona gegangen sein, als der Kapitän zu ihm kommt und sagt, hey, jetzt wach mal auf. Wach auf und fang auch mal an zu beten. Bete mal zu deinem Gott. Was für eine Situation. Jona soll sich an den wenden, vor dem er gerade weggelaufen ist. Und dann geht das ja weiter. Die merken irgendwie, wir kommen nicht ans rettende Ufer. Jetzt wollen sie rausfinden, wer das ist. So nach abergläubischem Modell. Irgendeiner muss es ja gewesen sein. Wir losen das aus. Und natürlich, Jona ist der Schuldige. Das Los fällt auf ihn. Und jetzt muss er sagen, wer bist du eigentlich? Was hast du getan? Und wie Jona sich vorstellt, interessant. Ich bin ein Hebräer und ich fürchte Gott. Für einen, der Gott fürchtet, Jona, bist du ganz schön in der falschen Richtung unterwegs, oder? Du läufst doch gerade weg. Und Jona muss es ja zugeben, dass er von Gott geflohen ist. Also widersprüchlicher geht's eigentlich gar nicht. Und Jona sieht jetzt nur noch eine Lösung. Anscheinend muss es mit mir zu tun haben. Ich bin das Problem, Gott hat mich gefunden, mein Plan ist nicht aufgegangen. Aber jetzt zu sagen, okay, ich lasse mich auf irgendeiner Insel aussetzen, ich strecke mal den Daumen raus, das Boot zurück wird schon kommen, dann komme ich nach Ninive, ich nehme Gottes Auftrag doch noch an. Weit gefehlt. Jona sagt sich, wenn ich schon nicht vor Gott fliehen kann, dann sterbe ich. Dann kann ich nämlich immer noch nicht nach Ninive gehen. Er lässt sich also opfern, er lässt sich ins Meer werfen, stirbt sozusagen oder hofft zu sterben für die Seeleute und das Meer wird still. Für die, die Gott nicht kennen, ist es ein großes Wunder. Und sie beten Gott an und opfern ihm. Jona dachte, dass er unbrauchbar für Gott ist, wenn er wegläuft. Und Gott nutzt diese Situation sogar noch, damit die Seeleute zum Glauben kommen. Und er lässt Jona auch nicht fallen. Und das ist die Ermutigung auch für uns. Selbst wenn du mit Gott fertig bist und sagst, ich bin im Urlaub von Gott, ich will gar nichts mehr von dem wissen für die nächsten 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre oder was auch immer. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Er ist noch nicht fertig. Und selbst wenn du Urlaub von Gott gemacht hast, du kannst zu ihm zurückkommen. Er geht dir nach, er klopft immer wieder an deine Tür. Er macht nämlich keinen Urlaub von dir. Gott geht dir nach, er geht uns Menschen nach. Das ist seit Beginn an seine Bewegung. Den Menschen hinterher, die vor ihm weglaufen, die sich vor ihm verstecken, die nicht mehr die Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Er geht Menschen hinterher und zwar so weit, dass er selbst Mensch wird. Einer von uns, dass er ganz nah zu uns kommt. Und Jesus lebt das, was Jona leben soll, nur noch viel besser. Er hält sich nämlich an Gottes Willen. Und er geht den Weg freiwillig. Auch er lässt sich opfern für die Menschen. Aber nicht gezwungenermaßen, sondern weil er uns Menschen liebt. Die Geschichte von Jona, sie deutet noch deutlich weiter. Sie zeigt nämlich auf Jesus, der unser Stellvertreter wird, der unser Opfer wird, der die Macht der Sünde durchbricht, der die Stürme wirklich stillt. Wir brauchen Jesus als unseren Retter, weil wir uns selbst nicht retten könnten, weil wir immer wieder von Gott Urlaub machen. Und wir können uns abstrampeln wie die Seeleute. Wir werden nicht das rettende Ufer erreichen, wenn wir nicht Jesus haben, der uns rettet, der uns rausreißt. Unser Tun reicht niemals aus. Und diese Geschichte, dieses erste Urlaubskapitel, es sieht so negativ aus. Aber wenn wir das mit dieser Brille hin auf Jesus lesen, dann merken wir, wie positiv auch diese Bedeutung ist, wie deutlich es wird, auf was das hinweist. Jesus ist da in den Stürmen. Er geht nicht weg. Er macht nicht Urlaub. Er ist nie weiter weg als ein Gebet. Du kannst immer wieder zu ihm kommen. Du musst nicht von ihm weglaufen. Er will dich beschenken, will dir neu begegnen, seine Liebe immer wieder anbieten, den Weg in die Freiheit zeichnen. Er will dich retten. Lass dich an ihn ran, auch wenn du lieber jetzt Urlaub von ihm machen willst, wenn du sagst, ich möchte Abstand halten von Gott. Mach Urlaub bei ihm. Du kannst zu ihm kommen. Du musst nicht erst die beste Ausbildung haben. Du musst keine besondere Gemeindekarriere durchlaufen haben. Er wartet auf dich. Du kannst kommen, wie du bist. Jonas schön geplanter Kreuzfahrturlaub endet in der Katastrophe. Er wollte baden gehen ohne Gott. Und Gott hat gesagt, dann gehst du baden. Jona im Wasser. Ist das jetzt das Ende? Wie bei jeder guten Geschichte kann man sagen, Fortsetzung folgt. Amen.